Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
Moin und herzlich willkommen, und für die aktuelle Folge habe ich mich in einen Bremer Stadtteil begeben, in dem es oft nach Bier riecht. Vor einem großen gläsernen Gebäude ein Mops auf einem Sofa sitzt, was ein bisschen, sagen wir mal, ungemütlich klingt. Und die Stephanikirche ihren Sound erklingen lässt. Wo bin ich? Vor den Pforten von Radio Bremen, ein Ort, an dem ich selbst sehr viel Zeit verbringe. Und der Autor, den ich heute treffe, ebenfalls. Und den suchen wir jetzt.
Hi, moin. Oh, danke mit Service.
Viertes Obergeschoss.
Hallo, hallo. Wo wollen wir hingehen? Es regnet ein bisschen draußen.
Aber einmal vor die
Tür. Wir kommen
hier
runter. Hier ist besser. Ne?
So, wie sich das gehört für eine ordentliche Mittagspause, man sitzt auf der Bank an der Weser. Winfried Hammelmann, ein Mann, der tausend Sachen macht, das kann man sagen, oder?
Nee, es sind nur 998.
Ah, na, dann geht es ja. Dann können wir ja auf jede definitiv eingehen und so. Wenn man in deine Biografie schaut, kommt man natürlich über den Autor nicht hinweg. Aber wir sind hier beim Radio. Radio spielt schon eine entscheidende Rolle, oder?
Eindeutig. Also das ist dann doch eine große Welt, die ich jetzt betreten habe vor 30 Jahren. Ich kann es selber kaum glauben. Aber das ist eine ganz wichtige Welt. Aber es ist tatsächlich ein ganz, 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 ganz großer Umweg gewesen. Weil meine Frau hat damals gesagt, als ich Büchlein geschrieben habe, selbst gebunden, so in einer Auflage von 24, Klammer auf, nicht 1000, Klammer zu. Und das hat nicht geklappt. Ich habe das Freunden gegeben, geschenkt. Manchmal habe ich auch 10 Euro bekommen, weil das auch wirklich kostete, um wieder weitere Bücher drucken zu lassen. Und ich hatte nicht so viel Geld. Aber das war mein erstes Ding, auf jeden Fall beeinflusst durch bestimmte Autoren, die ich ja vielleicht gleich nochmal nennen kann. Also ein Buch wollte ich immer machen. Also habe ich ganz viele Verlage angeschrieben und so weiter. Und dann hat meine Frau irgendwann gesagt, vielleicht musst du einen anderen Weg gehen. Und dann bin ich einfach mal zum Radio gekommen.
Wir schrauben noch einmal zurück. Ne? Also das Radio war auch nicht am Anfang deiner Karriere. Du hast mal ganz bürgerlich angefangen in der Bank und das fast 10 Jahre durchgezogen auf Druck deiner Familie?
Druck ist ein großes Wort, aber obwohl mein Vater schon ein relativ strenger Mensch war, meine Mutter auch, aber sie hatten auch viel Humor. Und ganz so schlimm war es ja auch nicht. Nee, es war so der Klassiker, sage ich mal, in der Zeit sozusagen. 3 Söhne, ich bin der Jüngste gewesen und bin es auch heute noch. Hat sich nicht geändert. Das ist also so, dass dann gesagt wurde, ja, der Älteste studiert Chemie, ne? Der Mittlere ist eher so praktisch begabt, macht also Kfz-Mechaniker. Und naja, so einen Zweiten, der studiert, brauchen wir eigentlich nicht in der Familie. Und so. Außerdem, Winfried, du hast doch 2 linke Hände, also mach lieber was Kaufmännisches. Und dann habe ich mich beworben. Damals brauchte man nicht so viele Bewerbungen. Ich habe selbst 6 Bewerbungen losgeschickt und dann Zusagen bekommen von einer Sparkasse und auch von einer deutschen Bank. Und dann brauchte ich die anderen gar nicht mehr. Und da sagte mein Vater damals, also wenn es mit dieser deutschen Bank bergab geht in Deutschland, dann ist Deutschland in Schutt und Asche. So, und gut, das war also so halb gezwungen, sage ich mal. Ich hatte jetzt auch nicht so die großartigen anderen Ideen, aber habe gedacht, okay, dann machst du das. Mit Zahlen konnte ich ganz gut, immer schon. Mathe war ich sehr gut. Es gibt auch eine Mathe-Geschichte, die ich irgendwann vielleicht gleich nochmal erzählen werde, die ich ganz unfair fand von meinem Mathe-Lehrer.
Ah, die erzählen wir direkt, bevor wir sie vergessen.
Ja, okay, okay. Also, es begab sich, ich glaube, 6., 7. Klasse war das, ganz toller Mathe-Lehrer, der vor den Sommerferien immer Ephraim Kishon vorgelesen hatte. Wer es nicht kennt, ein Satiriker, berühmter Satiriker, der eine große Rolle spielte damals. Und der war mir sehr sympathisch, der Mathelehrer. Und der hatte aber 5 Klausuren, hat man nicht mehr gesagt. Was haben wir früher noch gesagt?
Arbeiten einfach?
Genau, arbeiten, genau. 5 in einem Halbjahr gemacht. Davon hatte Klaus, sozusagen mein Mitstreiter, der auch ähnlich gut war wie ich, hatte 3 Einsen und 2 Zweien geschrieben. Und ich habe 4 Einsen geschrieben und 3. So, und jetzt kommt der Plot, der ganz gemein war. Klaus hat 1 bekommen, ich habe 2 bekommen.
Ah,
so, und die mündliche Beteiligung spielte jetzt nicht so eine Rolle und war auch nicht so unterschiedlich. Das habe ich dem jahrelang übel genommen, weil diese Rechnung geht nicht auf. Also bei 1, 3 kann man sagen Ausreißer, bei 2, 2 kann man schon eher sagen, na ja. Aber er hätte uns einfach beide 1 geben sollen. Rein mathematisch wäre das ja auch korrekt gewesen.
Rein mathematisch, und du kennst dich ja aus, wäre das absolut korrekt. Bist du so ein Typ, der in Diskussionen dann reingeht?
Ja, das fing da an. Also ich war als Schüler tatsächlich, stand die ersten Jahre immer, Winfried könnte sich mehr mündlich beteiligen. Ich war wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Das ist, dass ich so quatsche und auch keine Angst davor habe, vor 700 oder meinetwegen auch 3000 Leuten zu quatschen, passiert mir sehr selten. Ist mir das überhaupt schon mal passiert? Egal.
Aber kann ja nur kommen.
Genau, das ist erst mit der Zeit gekommen, mit der Radiozeit einfach auch, weil man das da muss. Das geht dann, du merkst dann, es passiert nichts, Leute lachen sogar manchmal. Und dann wird das immer mehr und mehr und mehr und dann wird man halt etwas extrovertierter.
Du hast einen Satiriker angesprochen, Ephraim Kishon, als ein Beispiel. Ich habe in einem anderen Interview gehört, da hast du gesagt, du hast dir in deiner Jugend all diesen Blödsinn reingezogen und irgendwann musste der einfach schon wieder raus. Wann kam dann dieser erste Impuls, du hast gerade schon von deinen ersten Selbstdrucks erzählt, wann kam denn dieser erste Impuls, ich will Satiriker oder Blödsinn formulieren, Texten nach draußen bringen?
Ja, muss ich fast ein bisschen unterscheiden, weil ich habe mich daran erinnert, dass ich schon zu Schulzeiten mal mit Schülern gesagt hatte, wo es darum ging, was machst du denn später, was machst du denn später? Da waren wir vielleicht in 9. Klasse, also so 14, 15 oder sowas. Da habe ich schon gesagt, ich würde tatsächlich ganz gerne Leute zum Lachen bringen gerne und damit Geld verdienen. Das war schon sehr früh da, dass ich dann Geschichten geschrieben habe. Das war wirklich sehr unter dem Einfluss von den Satirikern, die damals eine Rolle spielten. Ephraim Kishon, Art Buchwald, die Amerikaner sagen, glaube ich, Art Buchwald. Habe ich dann im Radio gehört, wer? Also noch ein Satiriker. Achso, das ist Art Buchwald, okay. Und Carlo Manzoni, italienischer Satiriker. Und dann der große Knall war natürlich für mich, gelesen zu haben, Douglas Adams. Also eine Satire, eine Science-Fiction-Satire. Ich habe Science-Fiction immer sehr viel gelesen. Kann das auch immer noch empfehlen, einfach mal Isaac Asimov zu lesen. Oder Stanislaw Lem war eigentlich mein Vorbild sozusagen. Oder nee, Vorbild ist Quatsch, aber den habe ich sehr gerne gelesen. Das waren die großen Einflüsse. Aber Douglas Adams hat lustige Science-Fiction geschrieben. Und das war für mich das Irreste, was ich je gelesen habe. Ich habe mich totgelacht beim Lesen. Kann ich immer noch empfehlen. Ja, das war der große Einfluss. Und da habe ich dann auch gedacht, da war ich glaube Mitte 20 oder sowas, ich möchte auch schreiben. Und habe dann geschrieben, nach Feierabend in der Bank auf der besten Schreibmaschine, die es gab da vor Ort. Ich glaube, darf man Reklame machen? Ja. Ich glaube, es ist fast egal in dem Fall. Aber Remington, das war eine Remington. Das verbindet man sonst, glaube ich, mit Rasierern oder früher jedenfalls.
Ich glaube, du wirst den Schreibmaschinenverkauf damit auf jeden Fall nicht mehr anheizen.
Ja, ich habe auch den Eindruck, genau. Das war eine Kugelkopf-Schreibmaschine. Sagt dir das noch was?
Nee, aber erklär es mir.
Ja, das ist halt wirklich so ein Metallkopf, auf den alle Buchstaben eben verkehrt drum drauf waren. Und das sollte dann schneller gehen, als wenn die alle nebeneinander liegen, die ganzen Sachen. Das war das technisch Beste, was es gab. Und da habe ich dann nach Feierabend, so nach 17 Uhr, habe ich mich hingesetzt und habe dann meine ganzen kleinen Geschichten abgeschrieben. Bin dann halb verbotenerweise in den großen Fotokopierraum gegangen und habe dann sozusagen beidseitig fotokopiert. Ne? Also so, dass man das so binden lassen kann. Ne? Seite 1 und 16, 2 und 15 mussten auf einem DIN A4 sein, auf einer DIN A4 Seite sein. Und dann habe ich das in der Violenstraße, da gab es ein kleines Geschäft, da habe ich das dann binden lassen. Und dann, wie gesagt, an den Freundeskreis so ein bisschen gegeben.
Und was waren so die ersten Reaktionen?
Unterschiedlich. Die meisten haben das überhaupt nicht ernst genommen. Gab wirklich welche, die gesagt haben, naja, gut, du machst da irgendwie Woody Allen nach oder so. Oder du machst da sowas ähnliches wie Kishon, aber nicht so gut oder so. Gab auch ein paar, die es irgendwie gutiert haben. Gab aber auch einen Menschen, ich weiß bis heute, wer es war, ich sage nicht den Namen. Er fängt mit H an und endet mit R, also der Vorname. Der dann wirklich das auch so abgetan hatte. Und habe ich später erfahren, der hat das nie gelesen. War nur unter dem Einfluss der anderen Freunde, die gesagt haben, ach, das ist, kannst du nicht ernst nehmen. Und das kann ich wirklich ergänzend dazu sagen, einer meiner besten Freunde damals, der ist auch nicht, der mich belacht hat. Das war wirklich im Bankenviertel selber, als ich dem begegnete und der hat so eine komische Krähenlache gehabt, hat er wirklich so, so Satiren schreiben, aber wirklich, habe ich lange drüber nachgedacht, dass ich das wirklich, das ein guter Freund, das war echt so richtig abwertend so. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, später dann, Freund von mir sagte mal, Local Hero zu sein, also dass ich hier irgendwie so eine Art Karriere bei Radio Bremen mache und alles richtig gemacht habe. Und er ist immer in der Bank geblieben. So, vielleicht auch nicht unglücklich, aber ich habe meinen Weg gemacht und so und möchte ihm immer noch dieses, nein, nicht den Mittelfinger, aber sagen wir, zwei Seitenfinger zeigen.
Selbst schuld, ne? Idiot.
Ja, genau.
Ich übernehme das immer für dich. Du hast schon gesagt, du hast Radio gemacht, du hast Fernsehen gemacht, du warst Schauspieler oder bist Schauspieler, hast im Tatort oft mitgespielt, hast so viele Dinge gemacht. Als was siehst du dich denn selber? Würdest du selber sagen, hey, ich bin Autor?
Ja, das steht eigentlich im Vordergrund. Weil ja auch in der Radiowelt, du weißt es ja, muss man auch sehr häufig Texte schreiben. Und dann habe ich auch viele Radioserien gehabt. Depriman war eine davon, wo man wirklich klassisch Texte, 2 Minuten, jemand, der traurig ist und sich damals, als es bei Werder noch besser lief, dann traurig war, weil Werder nur 6-0 gewonnen hat und nicht 9-0. Und all solche Sachen, die traurig überspitzt waren natürlich, das ist klassische Autorenarbeit. Deshalb ist dieser Platz hier bei Radio Bremen auch ein sehr guter, weil ich unglaublich viel Kreativität auch hier entwickelt habe.
Ich gucke nochmal in deine Anfangstexte und vielleicht auch das, was dich jetzt textlich so bewegt. Also die Satire, sei es im Radio, im Fernsehen, überall, zog sich so durch in deinen Veröffentlichungen auch. Wo kommt der Input her? Das ist ja immer so eine Frage. Du hast gesagt, damals nach der Bank sozusagen heimlich in der Bank geschrieben, aus deinen Alltagsgeschichten oder was hast du da verarbeitet?
Ja, also der Input damals war wirklich eben ganz viele andere lustig Sachen, Film, Fernsehen auch, Fernsehserien, alle lustigen Sachen und eben Bücher auch eben, die in die Richtung gingen. Heute ist der Input das Leben. Der Alltag, wirklich, rundrum, alles, was so passiert, greift man irgendwie auf. Die nächste Geschichte, die ich schreiben werde, ich mache ja fürs Oberneuland-Magazin immer diese berühmte vorletzte Seite da, kann da schreiben, was ich will und der Chef würde nur, wenn ich irgendwie einen Fehler drin habe, sagen, geht aber nicht. Ansonsten lässt er mir da wirklich freie Hand und das macht einen irren Spaß. Aber ich glaube, die nächste Geschichte wird übers Blitzen gehen, weil ich geblitzt worden bin und mich tierisch geärgert habe.
Jetzt nach der neuen Verordnung schon?
Ganz genau, nach der ganz neuen Verordnung, die natürlich viel teurer ist. Und das war eine Zone, wo man 30 fahren konnte und wo ich hoffe mal, nur 47 gefahren bin. Und das hat mich irre geärgert. Ich weiß natürlich, dass das alles korrekt ist oder so, aber ich finde das, und dann siehst du andauernd Autos, die zu schnell fahren und denkst, warum blitzen die denen nicht oder so. Und da habe ich wirklich im Halbschlaf, und das ist dann wirklich so, ich kann fast überall, Gott sei Dank, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank, fast überall kreativ sein. Es gibt nur eine Sache, die dem Ganzen im Weg ist, das ist nicht die Uhrzeit. Ich kann morgens um 4 Uhr eine Satire schreiben oder nachts um 2 oder um 12. Das ist alles wurscht, solange ich nicht übermüdet bin. Das ist das Einzige, dann geht es einfach nicht.
Aber wirst du dann komisch oder stellt das Gehirn sich ab?
Dann wird es wirklich unscharf, sage ich mal. Das ist dann wirklich so wie leichtes Besoffen werden. Also wenn einem die Augen zufallen, man versucht sie wieder aufzukriegen und es geht nicht. Wenn ich so müde bin, dann habe ich keine Chance. Also ich bin immer zwischen Bremen und Köln einmal im Monat unterwegs und da kann ich auch Satire schreiben. Wenn ich allerdings die Nacht fast durchgemacht hatte vorher, dann schlafe ich halt im Zug. Aber ich habe auch schon, der Rekord liegt bei mir, ich bin ja auch so ein Zahlenmensch, dass ich mal 5 Satiren geschrieben habe in der Strecke Bremen-Köln und dann zurück Köln-Bremen, also so 7 bis 8 Stunden.
Und wie viele haben über die Bahn sich gedreht?
Tatsächlich ganz wenig. Ich glaube, es gibt auch eine, gibt es tatsächlich, wo jemand dann von Bremen woanders hinfahren muss, um irgendwelche Morde aufzuklären. Das schon, aber nicht so viel, nee.
Jetzt treffen wir uns ja hier an der Weser vor Radio Bremen, ein kreativer Ort deines Lebens, das haben wir schon raushören können. Aber wo arbeitest du inzwischen? Hast du so ein Schreibzimmer zu Hause oder bist du so ein Typ, der sich gerne in Cafés setzt, wenn es geht, um Input zu kriegen? Wo schreibst du?
Nee, das ist für mich so wie der alte Autor Johannes Mario Simmel, der ja für manche schmalzige Bücher geschrieben hat, damals so in den 60ern und 70ern. Eher nicht die Hochliteratur, aber trotzdem auch solide. Den habe ich bis zu einem gewissen Grad fast als Vorbild, obwohl ich von dem nur ein Buch gelesen habe, was wir im Studium durchgenommen hatten, nur deshalb gelesen. Der hat ganz klar gesagt, dass er sich vormittags 4 Stunden hinsetzt, dann eine schöne Mittagspause macht, nachmittags 3 Stunden und dann ist Feierabend. Und das ist bei mir ähnlich, nicht genauso gelagert, weil ich ja nun meinen Hauptjob hier beim Radio habe, beim Hörfunk. Aber wenn ich mir die Zeit dann nehme an freien Tagen, dann teile ich mir das auch so ein bisschen auf. Das ist mal so, dass ich vielleicht 5 Stunden vormittags habe und dann gar nicht mehr nachmittags habe oder 2 und 3 Stunden. Der Output ist, glaube ich, also ich habe mit anderen Leuten gesprochen, also Leute, die weniger geschrieben haben, manche, die mehr geschrieben haben, die sagen, also 3-4 DIN-A4 Seiten am Tag, wow, das ist aber viel. Also ich glaube, der Output ist ganz ordentlich. Genau, und das schreibe ich. Naja, hier kann ich es nicht schreiben. Zu Hause, ich habe ein Büro, ein Arbeitszimmer und da ist es einfach nüchtern, da sitzen und schreiben.
Also ist es noch die Kugelkopf-Schreibmaschine?
Nein, die ist es nicht mehr. Also es ist tatsächlich ein relativ moderner Computer, sage ich mal. Und ich kann da auch gut schreiben. Es gibt ja Leute, die es aus Traditionsgründen irgendwie so mit Hand auch vorschreiben. Kugelschreiber gibt es ja gerne. Das möchte ich fast nicht. Das ist mir zu... Also ich kann es im Computer schreiben und immer alles ändern. Das ist einfach wirtschaftlich aus meiner Sicht. Es ist weniger romantisch, okay.
Aber sehr effektiv dann auch. Arbeitest du nach oder schreibst du runter und dann ist es da?
Gemeinerweise habe ich ganz viel, also wirklich hunderte von Satiren fürs Radio einmal aufgeschrieben, eingesprochen, fertig. Kann mal sein, dass ein Kollege sagt, im Moment, der wird aber anders ausgesprochen oder so, oder das heißt gar nicht so und so, dann muss ich es halt korrigieren, den Satz spreche ich den Satz nochmal. Aber ich schreibe tatsächlich runter, das wirkt arrogant, soll gar nicht so sein, aber tendenziell schreibe ich es so runter. Und bei den 1-2 Romanstoffen, die ich jetzt ja geschrieben habe, der eine, der ja auch schon veröffentlicht wurde vor 4 Jahren, da habe ich es auch einmal runtergeschrieben, weggelegt, lange in der Schublade gehabt, hervorgenommen, ergänzt und dann aber wirklich klassisch nochmal 2-mal amtlich durchgelesen, alles korrigiert, was mir aufgefallen ist.
Du hast verschiedene Dinge nebenbei so droppen lassen. Studium, du hast dann doch dich irgendwann gegen die Bank entschieden, Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert, richtig?
Ja, so ähnlich. Deutsch, Kunst und Kulturwissenschaften. Ach so, genau. Genau, aber ist ja ein bisschen ähnlich alles, genau.
Wie sehr hat das dein literarisches Schaffen beeinflusst?
Ach, am Ende nur insofern, als dass man da natürlich andere Leute kennengelernt hat. Für mich war das Studium ja auch nicht so wichtig, weil ich hatte ja eine amtliche Ausbildung. Und da ist es wirklich so, ich möchte studieren, um neue Leute kennenzulernen. Der Weg ist das Ziel. Also das Abschluss, das ist alles irgendwie für mich gar nicht wichtig gewesen. Es war zum Teil ernüchternd, zum Teil total interessant. Also Sprachwissenschaft, einfach mal den Janosch auseinanderzunehmen, also dieser berühmte Kinderbuchautor. Was macht der eigentlich anders? Warum ist das so griffig? Warum kann man das so gerne lesen und so? Solche Sachen waren sehr spannend. Ernüchternd dann, dass da auch Prolls rumlaufen. Ich dachte immer, ich hatte wirklich immer so Studium, Universität, das sind die besseren Menschen so ungefähr. Und dann merkst du, die Vordringler und diese ganzen komischen Menschen, die gibt's ja genauso. Und so, und solche Erlebnisse, ja, haben aber wirklich mir auch wirklich gezeigt, nein, das ist, ja, die haben andere Spezialwissen oder so, aber das sind keine besseren, die sind nicht besser als Bäcker oder Kfz-Mechaniker oder was weiß ich was.
Und genau diese Leute finden sich dann wahrscheinlich auch in deinen Werken dann wieder und in deiner Alltagssatire. Wir kommen auf deinen Roman, den hast du auch droppen lassen, Zeit für Wolke 7. Ich habe ihn noch nicht ganz durch, aber ich habe reingelesen und mich sehr amüsiert und sehr gefreut, weil es geht auch um das Thema Tod, was ich total wichtig finde. Und für viele wird es immer wieder so sein, Tod und lustig geht nicht. Aber?
Aber es geht auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, mehrfach bewiesen, weil das geht eigentlich gar nicht auseinander, weil der Tod ja wirklich ein Teil des Lebens ist. Er ist meistens ziemlich am Ende des Lebens. Und ich habe zweimal bei Buten und Binnen Fernsehbeiträge, habe ich auch eine Zeit lang viele gemacht. Das war einmal 75 Jahre das Jubiläum einer Institution hier in Bremen, also eines Beerdigungsinstitutes. Ich habe noch nichts getrunken. Das kann man ja aber nicht schneiden. Und dann gab es nochmal eine Tour durch die Beerdigungsinstitute. Es war eine Annonce, die hat meine Frau gesehen und hat gesagt, da musst du einen Beitrag zu machen. Habe ich vorgeschlagen und ist auch gleich angenommen worden. Habe ich natürlich ein bisschen lustig gemacht, immer ein paar Wortspielereien. In dem einen der beiden Beiträge sah man den Chef des Instituts im Sarg liegen, der eine Frage beantwortet, die ich gestellt habe. Der Kameramann macht einen Schwenk von dem Menschen zum zweiten Sarg und ich liege da drin und höre mir dann an, was der Chef da erzählt hat. Das fand ich natürlich eigentlich schon sehr grenzwertig, dass man sich in den Sarg legt, um dann ein Interview zu machen. Und davon gab es noch ein paar andere Bilder, Nettigkeiten, alberne Wortspiele. Aber ich liebe das. Ich versuche halt eigentlich verschiedene Humorsachen zu machen. Also nicht nur ein Optical Gag, nicht nur ein Karlauer, sondern ganz verschiedene Sachen, skurrile Sachen auch manchmal einzubauen. Und dieser eine Beitrag, man begegnet sich manchmal zweimal im Leben, weil ich ja fast 20 Jahre beim Bremer Tatort bin, da gibt es immer auch Szenen, die mit Tod zu tun haben. Und da gab es eine Szene und das sind im Tatort gerne mal echte Polizisten und es sind dann auch vom Bestattungsinstitut richtige Leute, die Särge da tragen. Das waren zwei große Brecher, hinter denen ich mich verstecken konnte, so 2-Meter-Typen, die auf mich zukamen und sagten, was sie da mit dem Beitrag damals gemacht haben. In der Firma hatten die gearbeitet. Das war nicht gut. Das kann man so nicht machen. Habe ich mich denen lange diskutiert und gesagt, okay, tut mir leid, also das war nicht der Sinn der Sache, aber ich finde, man kann auch über den Tod sprechen, man kann auch Späßchen machen. Am Ende habe ich gefragt, und ihr Chef, wie fand der das? Ja, der fand das super.
Es geht ja auch um eine Annäherung an das Thema und dass wir unsere Angst irgendwie verlieren. Deswegen auch, weil du merkst, okay, es funktioniert in Fernsehbeiträgen und es sind vielleicht auch Kontroversen, deswegen auch der Roman?
Nee, der Roman ist eigentlich entstanden, weil, das ist tatsächlich aus der wirklichen Welt, weil eine Freundin von uns einen Motorradunfall hatte, die ist mit 26, pam, gestorben. Also mit einer Gruppe irgendwie im Internet kennengelernt, eine Motorradgruppe, die sagte, wir wollen über die Dörfer da und da fahren. Sie ist mitgefahren, kannte diese Leute auch gar nicht und irgendwo in irgendeinem kleinen Ort in der Kurve hat es sie rausgeschmissen und sie war sofort tot. Und das ist dann nicht sofort entstanden, aber irgendwann kam dann die Idee, meine Frau hatte eigentlich den Ursprungsgedanken dazu mit diesem Zeitsammeln, Zeit für andere Menschen sammeln, damit dann wieder jemand sozusagen vom Himmel wieder runterkommen kann, von allen vielen Leuten immer eine Stunde Zeit sammeln. Das ist so der Grundgedanke. Und da habe ich dann gemerkt, okay, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen amüsant verarbeiten. Habe aber auch gemerkt, ich kann das nicht eins zu eins erzählen, das geht dann irgendwie nicht. Also ich kann nicht die Geschichte, wie sie war, wie ich sie erlebt habe, kann ich ja nicht erzählen. Aber zumindest die grobe Richtung. Das war eigentlich der Grundgedanke und eben der zweite Gedanke immer, das muss auch humorvoll gehen. Und es gibt sehr viele britische Humorgeschichten, die zeigen, das kann man auf jeden Fall machen. Aber es wird nicht jedem gefallen.
Du hast mehrfach deine Frau erwähnt. Ist sie deine wichtigste Beraterin?
Auf jeden Fall. Sie liest nicht alle Texte. Also wenn ich jetzt für das Oberneuland-Magazin einmal im Monat die Satire mache, das lese ich so alle 2-3 Monate mal vor. Also wenn ich auch unsicher bin, ob es zu beknackt ist irgendwie. Aber sie liest jetzt nicht alles, aber die grundsätzlichen Sachen kriegt sie mit und berät mich da wirklich andauernd. Auch wenn ich schon ganz, als sie noch meine Freundin war in den 80er Jahren, wo ich dann zu früh wieder irgendwelche Skripte unredigiert an Verlage schicken wollte, sagte sie dann, lass es sein, guck dir das lieber dreimal an oder so. Und da kam eben auch dieser Radiogedanke, weil ich das immer alles zu schnell mache und zu viel will. Ich rede auch immer zu schnell, wie jetzt ja auch, auch bei Lesungen. Wenn man dann im Altersheim, habe ich ja natürlich auch schon mal gelesen, also alles Mögliche schon gemacht, wo sie dann vorher sagt, denk dran, lies langsam, die verstehen das sonst nicht. Laut und langsam, nicht so rappeln. Und das begleitet mich immer. Also sie war immer meine Beraterin und wir sind echt in allem immer Team. Ich versuche sie auch zu ermuntern, auch was zu schreiben, weil sie hat wirklich ein bewegteres Leben mit sehr netten, aber auch dramatischen Geschichten und Selbstmorden und allem was einem im Leben so passiert. Aber das traut sie sich noch nicht so ganz. Vielleicht müssen wir was zusammen machen. Mal gucken.
Genau, vielleicht kommt da noch mal was, eine Co-Produktion von euch beiden. Du hast Lesungen gerade angesprochen. Ich habe mir immer gedacht, sollte ich mal in meinem Leben ein Buch schreiben, dann würde ich es nur dafür tun, um auf Lesungen zu gehen, unterwegs zu sein, auf die Bühne zu gehen, mit den Leuten in den Dialog zu kommen. Und bei dir wirkt es gerade ganz genauso. War das auch ein Aspekt, ich möchte dann auf Tour gehen, Lesungen machen?
Nicht so ganz, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich schon Lesungen gemacht, als ich noch gar keinen Roman hatte. Was sich irgendwie ergeben hatte, kriege ich gar nicht mehr so ganz zusammen. Also die Satiren, die ich im Radio gemacht habe, die habe ich dann schon gelesen. Also es gab schon richtige Lesungen. Das hat mir schon Spaß gemacht. Da war ich anfangs auch sehr aufgeregt und so, hatte einmal eine Lesung, wo ich gar nicht gemerkt hatte, dass eine Kerze umfällt und beinahe alles zum Brennen gebracht hatte. Und meine Tochter saß an meiner ersten Reihe und hat das dann irgendwie richten können. Da war ich noch so aufgeregt, dass ich das überhaupt nicht gemerkt und gar nicht korrigieren konnte. Da war das noch nicht ganz so. Es hat auch schon Spaß gemacht, aber das mit dem in Dialog treten finde ich super. Aber durch den Roman ist das explodiert. Also das war das Allerbeste. Also das Schreiben macht schon Spaß, dieser Prozess. Und alles, was mit dem Redigieren und dem Korrigieren und der Lektorin zu tun hatte, alles toll. Alles, wirklich. Auch diese Fleißarbeiten. Man muss ganz, ganz, ganz am Ende wirklich noch so eine Superkorrektur machen, wo jedes Komma, jeder Strich, alles Mögliche nochmal so richtig gesetzt wird. Da muss man wirklich 4 Tasten, muss ich da einmal drücken auf dem Computer, um eins von diesen Tausenden von Sachen abzuhaken. Das sagen die Lektorinnen gerne, dass das der Autor doch machen sollte. Ich glaube auch, weil sie da keinen Bock zu haben. Und das, selbst das hat mir Spaß gemacht. Da will ich, und meine Frau hat irgendwann gesagt, pass auf, wenn wir das mit dem und dem Programm machen, dann musst du nicht 4-mal, dann musst du nur noch 3-mal. Und da habe ich gesagt, ja, super, das ist dann schon leichter gewesen. Das macht alles einen irren Spaß. Aber erst als ich das veröffentlicht hatte, eine erste, zweite Lesung hatte, das war hier in der Stadtbibliothek in Bremen, die große, die machen ja immer Premiere-Lesungen. Das ist eines der tollsten Erlebnisse. Und da waren auch dann 100, 120 Stühle hingestellt worden, die haben nicht reicht, das ist das Größte. Da kommt man sich vor wie Bon Jovi irgendwie in New York oder so. Das ist natürlich ein tolles Erlebnis. Aber da habe ich gemerkt, dass das Lesen so einen Spaß macht. Und ich liebe es. Also ich bin eigentlich nicht, ich kann keine großen Textbausteine auswendig lernen. Ich wäre nie der Superschauspieler. Nie, nie, nie. Mir macht das sehr viel Spaß. Diese 19 Jahre Tatort kann einem keiner nehmen. Aber ich finde diese Mischung, ich habe einen Text, da ist alles auf dem Punkt. Das ist genauso, wie ich mir es überlegt habe. Man findet immer noch ein, zwei Fehler, aber egal. Das ist eigentlich der Text, wie ich ihn haben möchte und wie er hundertprozentig so ist. Und das kombinieren mit dem Freihändigen, das ist, finde ich, einfach das Beste. Also ich muss nicht wie ein Theaterschauspieler alles drauf haben, überhaupt nicht, sondern ich kann immer improvisieren und mache das auch gerne. Wir hatten in Cuxhaven, war das glaube ich mal, funktionierte diese Box und diese Anlage nicht. Da habe ich glaube ich 13 Minuten nur damit zugebracht, obwohl die Lesung schon losgehen sollte. Aber da konnte man mit den Hörern sage ich schon.
Ja, man ist so drin. Ne?
Genau, mit den Zuschauern so rumalbern und so. Und als alles fertig war, habe ich gesagt, ja tschüss, schönen Abend noch. Ne? Großer Lacher natürlich. Das lernt man übrigens auch. Das habe ich von dem großen Hans-Dieter Hüsch, einer meiner Vorbilder von früher. Der hat ja auch sehr viel Satire gemacht, ein bekannter Satiriker, Kabarettist, der leider schon verstorben ist. Und der hatte mir mit dem, das war das erste Interview, was ich mit einem Prominenten gemacht hatte, war Hans-Dieter Hüsch. Und der kommt so intellektuell daher, dass ich dachte, scheiße, der wird dir irgendwas erzählen, was du nicht verstehen wirst. Was machst du denn dann, wenn der dann sagt, ja, Hölderlin sagte ja das und das, und aber Brecht hat das und dann ist ja noch Schiller gewesen. Wo ich so dachte, und das ist ja noch nicht mal die ganz hohe Kunst.
Aber war nicht so?
Das war überhaupt nicht so. Der hat erstmal sich die Zeit gemacht in der Pause. Das machen ganz viele Künstler überhaupt nicht. Ja, komm, schon eine Pause vorbei. Das ist kein Problem. Und dann haben wir ein tolles Interview gemacht. Ich habe alles verstanden. Der war völlig im Hier und Jetzt, bodenständig, ohne Ende und hat mir immer schon erzählt, wo die größten Lacher sind. Das wusste der. Er stolpert da mal über so ein Kabel. Ist aber Teil des Programms. Der hat kein großes Programm. Also auf dem Papier sehr viel, aber nicht als agierender Mensch. Und das war alles erfreiend und befrischend. Befreiend und erfrischend. Also toller Typ.
Und von dem hast du was gelernt?
Schnell zu sprechen.
Ah ja, da hat geklappt, ne? Hält immer noch an.
Unter anderem. Und skurrile Geschichten zu erzählen und trotzdem ganz viele Geschichten aus dem Alltag zu erzählen. Das ist zum Beispiel auch, was meine Frau mir mal gesagt hatte. Manchmal mache ich so Satiren, die sind so sehr abgehoben. Die haben einfach nichts mit dem Alltag zu tun, dass man einkaufen gehen muss und irgendwie einen Job hat und so. Und diese abgehobeneren Geschichten funktionieren häufig auch wirklich nicht so gut bei Lesungen. Wenn ich aber erzähle, dass ich Heuschnupfen habe oder Griechenlandurlaub,
dann passt das. Sind alle empathisch bei dir, ne? Ja.
Das passt dann. Ja.
Ich darf es verraten, du bist knackige 62 Jahre, also mitten im Leben. Was kommt als nächstes?
63.
Ah, 63 schon. Warte, ich sag das nochmal.
Nein, also, das nächste, was kommt, ist 63.
Ach, 63, mach so. Siehst du, ich stehe auf dem Schlauch oder ich sitze drauf, man weiß es nicht.
Ein blöder Gag einfach.
Es funktioniert, erwischt. Aber was kommt nach 63, 64?
Nein, das ist jetzt langweilig. Möb. Genau. Nee, ich hoffe, das nächste Buch.
Bist du dran?
Ich bin dran. Weiß aber noch nicht genau, wann ich fertig bin. Weiß auch nicht mal, weil ich wirklich zwei Sachen in der Schublade liegen habe. Und dann gibt es ja diese Satiren, die ich jetzt neu im Oberneuland-Magazin seit 3 Jahren jetzt auch schon mache. Da kommt auch schon was zusammen. Ich weiß also echt noch nicht, was als nächstes passiert. Man muss auch sagen, dass durch Corona, ich will nicht sagen, Stillstand bei den Verlagen ist, aber die sind dann halt noch vorsichtiger oder schieben einfach auch. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Wenn man Bestseller-Autor ist, wird man natürlich nicht geschoben. Aber Bestseller-Autor bin ich halt noch nicht. Aber es sollte auf jeden Fall ein Buch kommen. Und da ich ja, genau, du hast es schon gesagt, 62 irgendwann absehbar ist, dass ich ja mit 67 nicht mehr den Radiojob machen werde, wird Bücher schreiben, das sein, was im Vordergrund steht. Vielleicht noch ein bisschen Radio, mal gucken. Aber das ist das Allerwichtigste. Und dann hoffentlich ein paar Lesungen, weil das einen irren Spaß macht.
Möchtest du Bestseller-Autor werden?
Na klar. Also ich finde auch, das ist jetzt, klingt ja wieder selbstbewusst, aber so ist es halt, dass dieser Roman, den ich geschrieben habe, Zeit für Folge 7, dass das vom Stoff her eigentlich ein Bestseller sein könnte.
Also lest ihn, ne?
Ja, genau, unbedingt lesen, dann ein paar Exemplare gibt's noch. Es gibt noch Restexemplare.
Und sonst würdest du sie kopieren für jemanden, ne?
Ach ja, ich weiß nicht.
Wie früher?
Das ist eine interessante Idee, aber ich glaube, ich glaube, da müsste es eine andere Methode gehen. Ich glaube, dann würde ich sie eher gebraucht irgendwie im Internet kaufen, um sie dann weiterzugeben. Ist tatsächlich bei einem Buch so gewesen. Ich habe ja als erstes Buch die Selbstbedienungsrepublik gemacht, ein Sachbuch über die Politikerskandale der 80er Jahre. Da gab es sehr viele, als Co-Autor mit einem anderen Menschen zusammen. Das wollte ich jetzt meinem Freund schenken und habe festgestellt, ich habe im Regal original eins von diesen Dingern noch stehen. Ich hatte mal zwei Kartons im Keller und jetzt müsste ich, um dem Freund das zu schenken, es mir selber mein eigenes Buch kaufen. Das ist irgendwie beknackt, aber ich werde es machen.
Oh, wie schön. Danke für deine Zeit. Darf man Winnie sagen oder ist es Winfried?
Nee, darf man immer sagen. Ja.
Winnie, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein Vergnügen.
Ja, vielen Dank für die schönen Fragen. Es macht auch ganz viel Spaß.
Oh, cool, dann hören wir jetzt auf und beweihräuchern uns noch ein bisschen selber.
Ich sage nochmal Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.